Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn ihr heute der Predigt folgen wollt, dann ist es gut, wenn ihr einfach die Bibeltexte, die ich lese, immer hier mitlest auf diesem Textblatt. Ich habe verschiedene Texte aus dem Propheten Jeremia und aus den Klageliedern hier abgedruckt, um die es heute im Besonderen gehen wird. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Das sind Worte aus Klagelieder 3 gewesen. Was hat der Prophet Jeremia, der das geschrieben hat, miterleben müssen, dass er so bittere Verse schreibt? Es muss doch alles Unglück der Welt über ihn hereingebrochen sein. Aber dann schreibt er sein Klagelied folgendermaßen weiter. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten. Darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Jeremia ist total am Ende. Er hat das Gericht und die totale Zerstörung Israels erlebt. Er selbst bangt um sein Leben und seine Situation scheint hoffnungslos. Und dennoch spricht er von Hoffnung. Wir fragen uns, wie passt das zusammen? Wie passt Gericht und Hoffnung? Wie passt Vernichtung und Gnadenbeweise zusammen? Und die Antwort gibt uns das Buch Jeremia. Ich habe in den ersten 3 Jahren, wo ich ein Pastor war, in der Bibelstunde bin ich mit der Gemeinde durch das Buch Jeremia durch, Vers für Vers. Und diese Predigt, diese Bibelstundenreihe habe ich dann abgeschlossen mit dieser Predigt. Also manch mag es jetzt hoffentlich bekannt vorkommen, was ich heute verkünde. Es ist vielleicht eine gute Erinnerung, andere haben es vielleicht noch gar nicht gehört. Es ist also jetzt eine Predigt über das ganze Buch Jeremia. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Buch Jeremia gehört ja mit zu den langweiligsten Büchern, oder? Die man am schwersten durchliest, wo man wirklich immer wieder Probleme hat, die wirklich mal durchzulesen. Und wo man sich nicht sagt, ach, ich will mal wieder was in der Bibel lesen, lese ich doch den Propheten Jeremia. Das ist ein schwieriges Buch. Deshalb hört gut zu, was uns Jeremia zu sagen hat. Zeitlich befinden wir uns in diesem Buch in den letzten 40 Jahren vor der babylonischen Gefangenschaft. Und das gibt uns dann auch schon den Hinweis darauf, was Jeremia die ganzen 40 Jahre lang verkündete. Nämlich die babylonische Gefangenschaft. Das Gericht Gottes über das Volk. Und die Menschen, zu denen Jeremia predigte, die hassten Jeremia dafür. Ja, diese Botschaft des Gerichts, die hört man sich 1, 2, 3 Mal an, aber 40 Jahre lang, das war einfach zu viel. Selbst seine eigene Familie ging so weit, dass sie ihn umbringen wollte, weil er einfach nicht Ruhe geben wollte, weil Jeremia so genervt hat. Seine Botschaft war so abstoßend, so unerträglich. Das Volk wollte nichts mehr von Gott wissen, es wollte nichts mehr von ihm hören. Und gerade deshalb musste Jeremia immer wieder und immer weiter diese deprimierende, düstere, niedermachende Botschaft verkünden. Israel, das Volk Gottes, hatte sich von Gott ab und den Götzen zugewendet. Jeremia beschreibt diesen Weg als eine zweifache Sünde des Volkes. Lesen uns Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und dann spricht Jeremia in seinem Buch immer wieder von den Sünden des Volkes, dass sie auf Geld, auf Gebäude und auf Rituale vertrauten, dass sie Gottes Wort als Lüge bezichtigten, als Fälschung, als Menschenwort, dass sie Ausländer und arme Leute verachteten, Tagelöhner und Sklaven unterdrückten, Prostitution förderten, okkulte und magische Praktiken durchführten, dass jeder seinen Mitmenschen betrog, wo er nur konnte, und dass man sogar Kinder, die eigenen Babys, opferte, durchs Feuer gehen ließ, schlachtete für Götzen. Dass man alles tat, alles, außer nach Gott zu fragen. Und diese Beschreibung des Volkes und der Sünden, die passt wunderbar in unsere heutige Zeit. Heute ist wohl viel von Spiritualität und von Moral die Rede, aber Gott und sein Wort, die Bibel, werden abgelehnt. Klar, es werden Verse aus der Bibel genommen, so vielleicht auch nur Halbverse aus dem Kontext gerissen und als meinetwegen Jahreslosung präsentiert. Man tut sehr fromm, aber es hat nichts damit zu tun, dass man das Wort Gottes wirklich annimmt und sich darunter stellt. Spiritualität, am besten nach meinen eigenen Vorstellungen, ja, ein persönlicher Gott, dem man Rechenschaft geben muss. Nein. Jeremia ist ein topaktuelles Buch. Wir erleben heute genauso wie das Volk damals die schrecklichen, ja katastrophalen Folgen der Sünde. Das ist das Thema des größten Teils des Buches Jeremia. Die katastrophalen Folgen der Sünde. Und das ist heute unser erster Punkt. Das Erste, was Jeremia dann Kapitel für Kapitel deutlich macht, ja, was eigentlich sein ganzes Buch von vorne bis hinten prägt, ist, dass Sünde zu mehr Sünde führt. Ja, die Folgen, katastrophalen Folgen der Sünde, ist, dass sie zu noch mehr Sünden führt. Das ist die erste katastrophale Folge. Die Basissünden hat Jeremia schon benannt. Die Abkehr von Gott, Hinwendung zu den Götzen. Und damit wir uns nicht missverstehen, was sind Götzen? Das muss nicht unbedingt eine Holzstatue oder Steinstatue sein, die man anbetet. Ein Götze ist alles das, was einem wichtiger ist als Gott. Worauf man mehr vertraut als auf Gott. Vor dem man sich mehr fürchtet als vor Gott. Oder an dem man sich mehr erfreut als an Gott. Das passiert ganz schnell auch im Leben von Christen, dass Dinge wichtiger sind als Gott und die Gemeinschaft mit ihm. Und dieser eingeschlagene Weg weg von Gott hin zu den Götzen, der führt logischerweise immer mehr zu Sünden. Denn wenn ich mich von Gott wegbewege, dann wird die Gottesentfernung immer größer und dann wird der Einfluss der sündlichen Welt auf mich immer größer. Und Jeremia versuchte dem Volk dieses Dilemma deutlich zu machen. Und was antwortete das Volk damals? Jeremia 2, Vers 35. Ich bin doch unschuldig. Gewiss hat sich sein Zorn von mir abgewandt. Okay, wie konnte das abgefallene Volk so reden? Die kannten doch noch Gott. Die wussten doch noch, ja, Jahwe, das ist der Gott, der uns befreit hat aus Ägypten. Das ist der, den wir im Tempel anbeten. Da war es noch nicht ganz so krass wie heute. Nun, die Antwort war, Israel diente den Götzen, doch ebenfalls opferte es Jahwe dem Herrn. Ja, im Tempel, da war der Altar Gottes, aber da hat man dann eben noch diverse andere Götzenaltäre daneben gestellt. Das Volk Israel dachte, es würde Gott genügen, wie ein weiterer Götze neben anderen gestellt zu werden. Und das ist diese Einstellung, die wir erkennen. Ja, mag es sein, dass es da einen Gott gibt, aber was hat das bitte schon mit meinem Leben zu tun? Oder ich glaube schon an Gott, aber er ist mir nicht so wichtig. Gott und sein Wort, ja, gut, mag sein, aber ich will meinen Spaß haben, ich will mein Leben leben. Und wenn es bei mir nicht mehr weitergeht, wenn ich so richtig unten bin, wenn ich im Dreck bin, ja, dann kann ich ja immer noch zu Gott kommen. Dafür ist Gott doch da, oder der liebe Gott, wenn ich dann wirklich Hilfe brauche. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Das Volk erschrak nicht vor seinen Sünden. Nein, es heuchelte seine Frömmigkeit und es klagte Gott letztlich sogar an. Also ist da so eine gewisse Tendenz zu erkennen. Abkehr von Gott, Hinwendung zu den Götzen, Verstoß gegen Gottes Gebote, Heuchelei, Gotteslästerung. Und Jeremia sagt dazu, wie ein Brunnen sein Wasser hervorsprudeln lässt, so haben sie ihre Bosheit hervorsprudeln lassen. Von Gewalttat und Betrügung hört man in ihr, Leid und Misshandlung muss ich beständig mit ansehen. Sünde führt zu mehr Sünde. Fast 52 Kapitel lang wird diese Folge der Sünde geschildert. Und man fragt sich vielleicht, warum so ausführlich? Das kann man doch auch auf zwei Seiten machen, wie ich das gerade getan habe. Warum so breit gewalzt? Warum immer und immer wieder dasselbe? Das ist ja ein Muster im Buch Jeremia. Die Sünde wird genannt, das Gericht, eure Sünde, das Gericht, eure Sünde, das Gericht, bis zum Ende. Nun, um uns genau das deutlich zu machen. Es wird immer schlimmer. Es geht immer tiefer, es geht immer weiter von Gott weg. Sünde führt zu immer mehr und zu immer mehr und zu immer noch mehr Sünde. Um das deutlich zu machen, gibt uns Gott eines der längsten Bücher der Bibel. Um das deutlich zu machen, gibt uns Gott das Buch Jeremia. Und ihr kennt das vielleicht aus eurem eigenen Leben, ja? Wenn wir eine Sünde begehen, dass das ganz schnell andere Sünden nach sich zieht. Vielleicht, weil wir diese Sünde mit anderen Sünden versuchen zu vertuschen oder vielleicht auch wieder gut machen wollen. Nun, ein 52 Kapitel langes Buch, um uns das deutlich zu machen. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Und ich habe mir natürlich beim Studium damals des Buches irgendwann gesagt, gut, was soll jetzt noch Neues kommen? Ja, Kapitel für Kapitel dasselbe. Irgendwann bin ich dann zu den bekannteren Kapiteln gekommen, dann dachte ich irgendwann, das war's jetzt. Aber Jeremia hat mich eines Besseren belehrt. Kurz vorm Ende des Buches, ja, als das letzte Häuflein der Juden, welche die Zerstörung und den Krieg überlebt hatten und die dann von Nebukadnezar Soldaten nicht verschleppt wurden, als dieses letzte Häuflein der Juden nach Ägypten floh, gegen Gottes Gebot mit uns. Als sie sehen mussten, wie Gott jedes Detail seines Gerichtswortes erfüllt hat. Als offensichtlich wurde, dass Jeremia die ganzen 40 Jahre lang die Wahrheit gesagt hatte. Und die falschen Propheten die ganzen 40 Jahre lang gelogen haben. Und als dann Jeremia dem Volk, diesen letzten kleinen Häufchen, nochmal das alles vor Augen hält. Und dann, wie groß ist Gottes Gnade, nochmal das Volk zur Umkehr ruft und sagt, Volk Gott, er wird euch helfen. Was sagte dann das Volk? Was antwortete es dem Jeremia in dem Moment, wo man denkt, jetzt müsste es doch auch der Letzte und der Langsamste und der Dümmste begriffen haben? Jeremia 44. Was das Wort angeht, dass du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so wollen wir nicht auf dich hören. Sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen, wie wir, unsere Väter, unsere Könige und unseres Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Sagt ihr was? Kein Unheil? Ein größeres Unheil kann man sich gar nicht vorstellen, was die erlebt haben. Der Vernunft nach müsste der Mensch schon längst erkannt haben, dass er sich auf einem falschen Weg befindet. Dass es mehr und mehr bergab geht. Und dennoch entscheidet er sich, weiter zu sündigen. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Warum? Die Antwort lautet, weil Sünde alles auf den Kopf stellt. Auch unsere hochgelobte Vernunft. Das, was gut ist, wird als schlecht betrachtet. Und das, was schlecht und sündig ist, wird als gut und erstrebenswert erachtet. Ein Blick darauf, wie unsere Gesellschaft Abtreibung, Homosexualität, Ehebruch, Magie, Betrug und Egoismus beurteilt, zeigt, dass sich daran bis heute nichts geändert hat. Die Sünde dreht alles auf den Kopf. Das heißt, wir sagen so schön, aus Fehlern lernt man. Das mag bis zu einem gewissen Grad stimmen. Aber aus Sündenlampen Licht. Jedenfalls lernt man daraus nicht, dass man lieber nicht mehr sündigen sollte. Und Jeremia drückt das dann so aus, 13, Vers 23, kann wohl ein Moor seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken, dann könnt ihr auch Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Und das führt uns automatisch zur nächsten katastrophalen Folge von Sünde, nämlich Sünde verhindert Umkehr und Treue. Gibt es hier einen Ausweg? Gibt es eine Lösung aus dem Dilemma, aus diesem Teufelskreislauf der Sünde, der uns immer weiter nach unten zieht? Auf den ersten Blick ja. Jeremia verkündet das Gericht ja nicht einfach nur um des Gerichtes willen, sondern gerade um uns den Ausweg aufzuzeigen, nämlich die Buße. Wir sollen umkehren zu Gott. Jeremia 4, Vers 3 bis 4, denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch und sät nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann wegen der Bosheit eurer Taten. Kehrt um? Aber Jeremias Bußruf ist nicht nur ein Aufruf, äußerliche Dinge zu ändern, sondern ein Ruf zur Herzensumkehr. Das bedeutet es, die Vorhaut des Herzens zu beschneiden, ein Bild dafür. Das Volk soll von ganzem Herzen, Gedanken, Worten und Taten Gott folgen. Es soll Gott lieben, ganz so wie es der Bund mit Gott forderte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Mit dem Herzen umkehren bedeutet die Gesinnung, die Einstellung und dadurch das ganze Leben komplett zu ändern. Das geht um das ganze Leben. Es geht um unsere inneren Einstellungen. Das wäre nötig. Aber das ist nicht möglich. Jeremia bringt die Sache auf den Punkt. Sünde führt zu immer mehr Sünde, weil das menschliche Herz, unsere Gesinnung, total unfähig ist, die Schönheit und Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Unser Herz ist taub und blind für Gott. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir neutral zu Gott eingestellt sind, sondern weil wir taub und blind für Gott sind, streben wir von ganzem Herzen nach Dingen, die ungöttlich sind, die sündig sind. Wir haben gar keine andere Wahl. Wenn sich alles im Menschen gegen Gott sträubt, dann gibt es nichts mehr, was ihn zu Gott treibt. Keine Vernunft, kein Gefühl, keine Angst, keinen Willen. Da gibt es nichts. Was Gott uns im Buch Jeremia deutlich machen will, ist, dass Sünde viel, viel schlimmer, viel katastrophaler ist, als wir uns das vorstellen können. Die Folgen der Sünde sind unausweichlich. Das ist die dritte Folge der Sünde, ein unheilbares Herz. Jeremia 17, Vers 9, ein ganz wichtiger Vers. Überaus trügerisch ist das Herz und unheilbar, mehr als alles andere. Das Herz ist trügerisch, darum wird der Mensch von seinem eigenen Herzen, von seiner eigenen inneren Gesinnung betrogen. Das Herz ist unheilbar, darum kann der Mensch nichts an seiner Herzenseinstellung, an seinem Charakter ändern. Sünde ist unausweichlich. Und weil das so ist, ist auch das Gericht Gottes über die Sünde unausweichlich. Das ist die nächste katastrophale Folge der Sünde, das Gericht Gottes. Gleich im nächsten Vers, nachdem der Herr den unheilbaren Zustand unseres Herzens deutlich gemacht hat, den ich hier gerade genannt habe, 17 Vers 9, da sagt er, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und darum steht schon zu Beginn des Dienstes Jeremias Gottes Urteil fest. Ja, schon als Jeremia berufen wird, im ersten Kapitel steht es fest, das Volk wird gerichtet, es gibt kein Entrinnen. Jeremia 1, 14 bis 15, und der Herr sprach zu mir, vom Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Denn siehe, ich rufe alle Geschlechter der Könige des Nordens, spricht der Herr, damit sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt von den Thronen Jerusalems und gegen alle seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Und deshalb wird dann immer wieder das Gericht prophezeit und es wird immer wieder gesagt, es wird kommen, definitiv. Es ist unausweichlich. Und Jeremia macht eins deutlich, Gott erfüllt sein Wort. Er erfüllt sein Gerichtswort. Er hat es an Israel erfüllt und er wird es früher oder später an der ganzen Welt, an jedem einzelnen Menschen erfüllen. In Jeremia, wie in den meisten anderen Propheten, gibt es auch die Abteilung Gerichtsworte über die Nationen, über die Heidenvölker. Also Gott spricht nicht nur das Gerichtswort über sein Volk, sondern auch über alle Nationen, die das Volk umgeben haben. Und damit wird deutlich, Gott ist ein Gott der ganzen Welt. Und Gott wird diese ganze Welt richten. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Sünde verhindert Umkehr. Sünde führt zu einem unheilbaren Herz und Sünde führt in das Gericht Gottes. Und wir können jetzt vielleicht tiefer verstehen, warum Jeremia in seinen Klageliedern geschrieben hat, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Wenn Sünde so krass, so katastrophal ist, dann ist meine Hoffnung dahin. Und doch schreibt er zwei Verse später weiter, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen, gnadende Weise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Also war das Gericht doch nicht so vollständig, doch nicht so unausweichlich. Jeremia 10, 1, Vers 10. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über die Völker und über die Königreiche ein. Die Berufung Jeremias, um auszurotten und niederzureißen, um zu zerstören und abzubrechen und um zu bauen und zu pflanzen. Jeremia 4, Vers 27. Denn so spricht der Herr, das ganze Land soll verwüstet werden. Doch ich will ihm nicht ganz ein Ende machen. Jeremia 5, Vers 10. Besteigt ihre Mauern und verderbt, aber richtet sie nicht völlig zugrunde. Jeremia 5, Vers 18. Aber auch in jenen Tagen, so spricht der Herr, will ich mit euch nicht ganz ein Ende machen. Da gibt es eine Hoffnungsspur durchs Buch Jeremia. Und diese Hoffnungsspur, die gibt es durch das ganze Alte Testament. Schon Mose hat geschrieben, und zwar nachdem er die Flüche für den Bundesbruch lang und breit verkündet hat, was alles für ein welches große Unheil über das Volk kommen wird, wenn sie den Bund brechen. Kurz danach schreibt er was? 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, das, was Jeremia gerade gefordert hat, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du lebst. Gott wird sich über euch erbarmen. Und diese Hoffnungsspur durch das ganze Alte Testament und vor allem durch das Buch Jeremia, die führt uns dann im Buch Jeremia zu den Kapiteln 30 bis 33. Diese Kapitel, die werden auch das Trostbuch Israels genannt. Und in diesem Trostbuch verheißt Gott die wahre Lösung und Befreiung. Er spricht davon, dass er selbst, wie schon Mose verheißen hat, das unheilbare Herz heilen will. Nicht indem er es irgendwie repariert, sondern indem er es von Sünde reinigt und ganz neu macht. Fast das ganze Buch Jeremia beschreibt die katastrophalen und unausweichlichen Folgen der Sünde. Und angesichts dessen kann man nur erahnen, um wie viel größer, wie viel mächtiger, ja, wie viel herrlicher Gottes Gnade ist. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die herrlichen Folgen der Gnade. Wenn Sünde so katastrophal ist, wie groß muss Gottes Gnade sein? Dazu lese ich uns aus dem Kapitel 30, erstmal Vers 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Und dann 31 bis 34. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Und sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Warum wird das alles geschehen? Jetzt kommt die Erklärung. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Gott verheißt seinem Volk, dass er das unheilbare Herz heilen wird. Er wird die Sünden, die wie mit einer diamantenen Spitze ins Herz hineingeschrieben, hineingegraben sind, so sagt es Jeremia an anderer Stelle, er wird diese Sünden entfernen, wegnehmen. Und dafür wird er sein Wort und sein Geist in dieses Herz hineingeben. Und er wird das tun aus Liebe. Also die Grundlage für diesen neuen Bund, die Grundlage dafür, dass wir an Gott glauben können, dass wir seine Herrlichkeit und seine Liebe erkennen können, ist was? Vers 34, denn er vergibt uns unsere Schuld. Das ist die Grundlage. Den einzigen Hoffnungsschimmer, den Jeremia damals sehen durfte, war, dass das Volk nicht gänzlich aufgerieben wurde. Dass da noch ein Häuflein in der Gefangenschaft übrig war. Das war Jeremias letzter Hoffnungsschimmer. Wir dürfen in der Bibel, im Neuen Testament, im Neuen Bund sehen, wie Gott dieses Gnadenwort erfüllte. Aber bevor wir jetzt dahin kommen, schauen wir nochmal auf das Ende, auf das letzte Stück im Propheten Jeremia. Und dort im letzten Stück, im letzten Absatz ist die Rede, steht es nicht auf eurem Zettel, auch wenn ihr eine Bibel habt, kannst du mit aufschlagen. Dort ist die Rede davon, wie der vorletzte König Israels, Joachim, welcher seit Jahren im Gefängnis in Babylon lag, vom babylonischen König erhoben wurde. Müsst ihr euch mal vorstellen, er lag jahrelang im Gefängnis, in der Kerkerzelle, und auf einmal wurde er erhoben, warum auch immer, und durfte am Tisch des Königs essen. Hatte ein eigenes Haus und hatte ein schönes Leben wieder. Er wurde begnadigt. Kurz davor lesen wir von der totalen Zerstörung, Entweihung und Entvölkerung Jerusalems. Aber dort an diesem tiefsten Tiefpunkt war Gott mit der Geschichte noch nicht am Ende. Das wird dadurch deutlich. Ja, dieser böse König aus dieser verdorbenen Linie Davids wurde erhöht. Seine Geschichte ging weiter. Von diesem Mann lesen wir im 2. Könige 24, Vers 9, dass er genau das tat, was Gott missfiel. Und jetzt passt auf, dieser abtrünnige und sündige Mann reiht sich mit ganz vielen anderen sündigen Menschen in dem Stammbaum ein, aus dem der Messias, der Christus, der Sohn Gottes kommen sollte. Das lesen wir in Matthäus 1. Jesus Christus war es, der die Verheißung der Gnade erfüllt hat, der diesen neuen Bund gebracht hat. Und wie hat er ihn gebracht? Was hat er getan, um die katastrophalen Folgen der Sünde in die herrlichen Folgen der Gnade zu verwandeln? Und er hat das Gericht über die Sünde, von dem Jeremia sprach, auf sich genommen. Ein ganzes Buch, Gericht, 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 um uns irgendwie ein Bild zu geben, wie hart, wie schlimm das Gericht über unsere Sünde ist. Und Jesus hat dieses Gericht auf sich genommen. Er hat unsere Schuld vor Gott bezahlt, auf dass wir Frieden und Versöhnung mit Gott haben. Ich habe die Frage gestellt, ob es da einen Ausweg gibt aus diesem Teufelskreislauf der Sünde. Und es gibt einen Ausweg, der heißt Jesus Christus. Nicht weil Christus das Gericht aufhebt, sondern weil er das Gericht auf sich genommen hat. Weil er stellvertretend für Sünder gestorben ist. Und Jesus selbst spricht nur an einer einzigen, aber entscheidenden Stelle ganz konkret von diesem neuen Bund, den Jeremia verheißen hat. Und diese Stelle haben wir heute in der Lesung gehört. Ich lese uns nochmal aus Lukas diese Stelle vor. Desgleichen nahm er, Jesus, auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus verbindet den neuen Bund mit seinem Blut, also mit seinem Tod. Der neue Bund tritt in Kraft, weil Christus das Gericht ertragen hat und so die Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde befreite. Und ich hoffe, dass wir jetzt tiefer verstehen können, was Jesus für uns getan hat. Denn wir hören ja immer wieder das Evangelium. Das gute alte Evangelium. Jesus ist für uns gestorben, Jesus liebt uns und so weiter. Aber wie sollen wir verstehen, in der Tiefe, wie herrlich, wie wichtig das ist? Wie sollen wir verstehen, was das wirklich bedeutet, dass Jesus hier gesagt hat, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ein blutiger, grauenhafter Tod am Kreuz soll das Schönste und Größte sein. Dieser grauenhafte Tod am Kreuz soll das sein, was uns Rettung bringt und was Gott verherrlicht. Nun, wenn man weiß, wie schrecklich und wie katastrophal und unausweichlich Sünde ist, wenn man weiß, wie tief unsere eigene Verlorenheit ist, dann kann man verstehen, was Christus für uns getan hat. Wie groß und herrlich und mächtig sein Werk für uns war. Das Schlimmste, was in der Welt je passiert ist, das war die Sünde. Aber Gott sei Dank war es nicht das Größte, was je passiert ist. Das Größte, was je passiert ist, das war, dass Christus gekommen ist und für unsere Sünden am Kreuz starb. Und gerade Jeremia, für manche sicherlich eines der langweiligsten und schwerverständlichsten Bücher des Alten Testaments, keine Frage. Gerade dieser Jeremia zeigt uns die Größe auf. Die Größe über das, was Jesus getan hat. Und wie macht er das? Jeremia spricht an zwei Stellen vom Messias, aber fast so nebenbei, so wird erwähnt, ja, da kommt dieser König, der wird regieren. Nur zwei Stellen. Dann Jeremia zeigt uns die Größe dieses Messias auf, den er verkündigt, den er verheißt, dadurch, dass er uns die Größe der Sünde aufzeigt. Die katastrophalen Folgen der Sünde. Wie verheerend Sünde ist. Und weil die Folgen von Sünde in deinem und in meinem Leben so katastrophal, so unausweichlich waren, genau darum hat Jesus sein Leben gegeben. Nicht nur, damit wir jetzt quitt sind mit Gott, damit das Problem weg ist und jetzt sind wir wieder auf neutralen Boden, sondern er hat uns dadurch zu Kindern Gottes gemacht. Er hat uns mit Gott versöhnt. Er hat unser Herz geheilt. Er hat uns zur Familie Gottes gemacht. Gott spricht zu uns in Christus: Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Die Bundesverheißung. Wir sind vereint in alle Ewigkeit. Wir sind nicht nur quitt. Wir sind vereint in alle Ewigkeit. Aber auch jetzt spüren wir noch den Griff der Sünde. Das ist doch so. Wir sündigen immer noch. Auch wenn wir das kennen, wenn wir das Evangelium kennen und glauben, wir sündigen noch. Wir sind noch nicht in diesem Stadium, dass wir sündfrei sind. Das werden wir mal im Himmel sein. Nein, wir haben immer noch zu kämpfen mit unserem sündigen Inneren. Und wir leben immer noch in dieser sündigen Welt. Und deshalb müssen wir auf Christus schauen. Müssen wir das im Blick halten. Er hat alles Notwendige getan. Er hat den Bund für uns erfüllt. Er ist selbst zum Bund geworden. In ihm sind wir für alle Ewigkeit mit Gott verbunden. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der jetzt für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unser Herr. Amen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Evangelium. Und Herr, wir bitten dich um Vergebung, wenn wir es nicht so wertschätzen, so darüber staunen, so daran erfreuen, so daran hängen und so fest darauf vertrauen, wie wir es müssten. Du bist das Zentrum der Weltgeschichte, du bist das Zentrum in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und nur durch dich sind wir das, was wir sind und können überhaupt Gott erkennen. Wir können uns jetzt hier treffen und können dieses Wort hören und erkennen, ja, wir sind verloren ohne dich. Aber du hast unsere Sünden auf dich genommen und bist dafür gestorben. Hast diesen Fluch auf dich genommen. Hast das Gericht auf dich genommen. Ich bitte dich ja von ganzem Herzen, schenk uns diese Freude an dir. Dass wir keine Götzen neben dich oder über dich stellen, sondern dass du die erste Stelle in unserem Leben einnimmst. Dass wir dir mit ganzem Herzen nachfolgen und das, was wir tun, für dich tun. Amen. Lass uns jetzt zusammen das nächste